Hallo ihr Lieben, ihr könnt uns jetzt auch bei WhatsApp erreichen unter der Rufnummer 0160 410 7609. 0160 410 7609.
Linsenstraße.
Es ist Donnerstag, der 1. Januar 2026. Happy New Year! Hier ist eure Linsenstraße mit Klaus Winzer.
Und Rebecca Simonait-Barum. Ja, Happy New Year! Schönes neues Jahr euch allen zusammen. Meine Güte, ist das alte Jahr schnell vergangen. Aber ich muss auch immer sagen, ich bin irgendwie immer sehr froh, wenn das Neue dann endlich beginnt. Ne?
Ich liebe das auch. Also ich liebe die Tage zwischen den Tagen, diese irgendwie No-Werte-Zone, ne, wo irgendwie keiner wirklich auf Zack ist, aber man sich so, ja, man kann reflektieren über das vergangene Jahr, man kann sich freuen auf das Neue und der 1. Januar, das klingt jungfräulich und frisch und vielversprechend, wie ein Buch voller leerer Seiten, das wir jetzt füllen können. Ich finde das auch immer großartig.
Und wie es so schön heißt, die guten Vorsätze pflastern den Weg zum Grab. Also, wenn ihr euch was vorgenommen habt, irgendetwas in diesem Jahr zu tun oder zu machen oder so, ja, ihr könnt es machen. Ich drücke euch alle Daumen, dass es klappt, aber nehmt euch nicht zu viel vor. Ne? Also nicht gleich 15 Kilo abnehmen wollen nach dem Weihnachtsgansessen. Und auch das Rauchen kann man zu jeder Zeit übrigens im Jahr aufhören. Das muss nicht am 1. Januar sein, die letzte Zigarette. Weil dann kriegt man nämlich schon wieder Stress, weil man es vielleicht nicht schafft, weil man am 8. Januar schon wieder raucht. Oder solche Vorsätze haben ja die Menschen gern, ne? Zum Beginn des neuen Jahres. Hast du denn einen Vorsatz für das neue Jahr?
Auf jeden Fall. Also so einen Spaßvorsatz habe ich definitiv. Und das ist, ich werde hundertprozentig einen Salsa-Kurs besuchen. Oder Bachata oder Merengue. Ich habe da mal geguckt, in Speyer ist da was bei mir in der Nähe, wo wir uns letztens alle getroffen haben. Ich möchte auf jeden Fall richtig Salsa tanzen lernen. Wir haben nämlich so eine tolle Gruppe hier in der Show, in der ich auftrete, in Heilbronn. Die sind aus Medellin, Kolumbien. Und da ist nochmal so ein ganz anderer Salsa her. Das ist der Wahnsinn. Die sind so schnell und schmeißen sich rum. Und boah, also eine absolute Energie, eine Leidenschaft, einen Überlebenswillen. So aus den Barrios, auf die großen Bühnen und habe mir nur gedacht, also Fitnesscenter und so, das kannst du dir doch alles schenken. Ich möchte mal wieder zum Tanzen gehen und also ich möchte auf jeden Fall einen Salsa-Kurs besuchen, so einen regelmäßigen, ja, so einmal die Woche.
Wunderbar, ich bin auch total dafür, denn ich möchte gerne mit dir einen Live-Podcast aus einer Tanzschule in Speyer machen, dann auch mit Video, wo wir...
Hallo, das machen wir dann in Spanien. Dann müssen
Zeit.
Wir mal zusammen in Spanien sein, weil da unten sind auch ganz viele Kolumbianer und da kann man auch Salsa tanzen und dann gehen wir mal schön zum Tanzen. Wie dieses Tanzpaar, was ich dir geschickt habe, wo du gesagt hast, der eine sieht aus wie du, weißt du, noch im Sommer. Ja. Das müsste ich euch eigentlich mal zur Verfügung stellen, liebe Hörer. Ich habe da einen Flamenco-Tänzer gesehen, der sah aus wie Klaus Bruder und war sehr, sehr gut und ich musste dann so an Klaus denken. Nein, also auf jeden Fall mehr tanzen. Und ich sprach vorhin noch mit einem Freund so über die Kriege in der Welt und alles, was so vielleicht noch auf uns zukommt. Und wir waren uns absolut einig, dass wir das Leben genießen müssen, Spaß haben müssen, gut miteinander sein, sich wirklich auf wichtige und essentielle Dinge konzentrieren. Und ich habe es euch ja schon oft gesagt, so ein bisschen Zeiteinteilung, Quality Time mit euren Liebsten, mit den Haustieren, mit den Hobbys, mit allem, was euch wichtig ist, was uns wichtig ist, da so ein bisschen wirklich den Fokus drauflegen, denn alles andere ist so, ja, unpredictable in dieser Welt, dass man immer nur im kleinen Kreis, sag ich mal, Gutes tun kann und sollte und sich gut tut. Und ja, also ich bin davon überzeugt, sag ich mal, im Großen und Ganzen wird 2026 wunderbar, wenn wir nur daran glauben. Mal schauen.
Wunderbar ist es, ich habe das neulich gehört beim Julian in seinem Podcast, von dem sehr, sehr schönen Fanclub-Treffen zum 40. Geburtstag der Lindenstraße. Da hat Marianne Roget gesagt, dass sie den Menschen gerne ein Lächeln schenkt und dass sie gerne in der Bahn manchmal sitzt und sehr ernste, sehr verbitterte Menschen sieht und die einfach nur anlächelt und sich immer freut, wenn dann so ein Lächeln zurückkommt. Also das finde ich, glaube ich, in dieser Zeit ganz schön, wenn wir uns gegenseitig mal ein Lächeln schenken, auch wenn wir uns nicht kennen. Ob das im Supermarkt ist, an der Supermarktkasse ist, in der Bahn ist, wenn wir jemanden sehen, der vielleicht sehr traurig aussieht, dass wir einfach mal rüber lächeln. Das verändert, glaube ich, auch ein bisschen im Kleinen.
Also ich sage dir, das mache ich grundsätzlich. Ich lächle die Leute an von morgens bis nachts. Strahle ich die Leute an. Versprochen. Aber ich muss euch noch was erzählen. Ich hatte gestern so eine, finde ich dann doch sehr typisch deutsche Begegnung von einem nicht wirklich älteren Mann. Lass den mal 10 Jahre älter als ich gewesen sein. Ich sag mal so um die 60. Ein Zuschauer, der mir sagte, er wollte die Polizei rufen, weil es ihm zu laut war in der Show. Und das fand ich schon krass. Also jemand, der sagt, er wird jetzt die Polizei rufen, weil ihm die Musik in der Show zu laut ist. Und er hatte schon Ohrstöpsel drin. Und ich habe ihn dann weitergegeben an ein Mitglied der Chefetage hier, die ihn beruhigen sollten, denn ich habe es nicht geschafft. Normalerweise schaffe ich es, alle Leute einzufangen mit einem Lächeln und habe ihm Dinge erklärt und so weiter. Aber er wollte dann doch die Polizei rufen. Ich musste doch sehr darüber schmunzeln, muss ich sagen. Man dachte, okay, so, sag mir, dass du deutsch bist, ohne mir zu sagen, dass du deutsch bist. Ich rufe die Polizei, weil es mir zu laut ist. Also ich wünsche diesem Herrn, falls Sie zuhören, auch ein wunderschönes neues Jahr und viele leisere Jazz- und Klassikkonzerte.
Ich habe gerade diesen kleinen Film im Kopf, dass er im Zirkus sitzt und jetzt zum Handy greift und die Polizei anruft und die Leitstelle sich meldet und sagt, wo können wir helfen? Wo ist der Notfall passiert? Und sagen, ja, entschuldigen Sie bitte, ich sitze im Zirkus gerade im Moment, hier im Weihnachtszirkus von Heilbronn und bitte kommen Sie her, weil die Musik ist so laut. Ja. Das Gesicht ist...
Und weißt du, was der Polizist sagt? Der Polizist sagt, was? Ich kann Sie nicht hören. Ja. Es ist so laut.
Kommen wir mal zu unserer Show, über die wir heute sprechen wollen. Das ist nämlich die Folge 787 in der Lindenstraße. Und das ist die Staffel 16 und die Folge 7 bei ARD Plus. Und die Folge heißt Nur den einen und wurde geschrieben von unserem lieben Joachim Friedmann. Und wir sind Silvester, also wir feiern gerade den Wechsel von 2000 auf 2001. Unsere liebe Helga hat ja hier an Silvester anscheinend auch was vor, denn sie steht mit Maya zusammen vor einem Kleiderschrank. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dieser Kleiderschrank kommt mir irgendwie für die Wohnung riesig vor.
Mir kam der auch so unbekannt vor, aber ich glaube, es liegt daran, dass wir den noch nie geöffnet gesehen haben. Der ist normalerweise immer geschlossen im Beimer Schlafzimmer. Und jetzt ist der eben so offen.
Ich habe ihn noch nicht mal geschlossen in Erinnerung.
Ja, du weißt doch, wie das bei uns ist. Solche Dinge werden ja mal nach Bedarf reingeschoben in die Kulisse. Und wahrscheinlich war oft der gar nicht vor Ort wegen der Kameras und wurde jetzt eben hingestellt, weil wir zum ersten Mal aus dieser Perspektive überhaupt auf diesen Schrank gucken. Und
in der Folge davor, ne, müssen wir wissen, der Cliffhanger in der Folge davor, in der 788, war ja, dass Erich das Gerücht in die Welt gesetzt hat, ein neues Reisebüro in der Lindenstraße zu öffnen. Und darüber sprechen die beiden jetzt hier auch gerade. Und Helga meint zu Maya, das hat er nur gemacht, damit sie schlaflose Nächte hat.
Ja, nur um sie zu ärgern, meint sie in dem Moment. Übrigens eine sehr schmale Marie-Louise, finde ich, gerade auch in dieser Einstellung, fand ich. Also ist mir extrem aufgefallen. Das ist deshalb dann wieder ulkig, weil später in der Folge da eine blöde Bemerkung kommt von Marlene. Also so ein kleines Bodyshaming von hinten. Und das ist mir dann in dem Zusammenhang aufgefallen. Naja, und Maya versucht ihr da noch da Tipps zu geben. Guck doch mal diesen Schal. Also ne, es geht um sich schick zu machen, denn am Abend ist ja eine Veranstaltung im Akropolis, wo alle Lindensträßler sich treffen sollen, um gemeinsam ins neue Jahr zu feiern.
Und unser lieber Onkel Franz kommt rein.
Oh, der ist auch so schmal, Martin Rickelt. Da sieht man immer,
wie er
alt wird.
Und da sieht man jetzt... Jetzt, wie er alt wird, das stimmt. Und Lea ist weg, die ist nämlich irgendwie, auf die sollte er eigentlich aufpassen, aber die ist anscheinend nicht mehr da. Und Maya verlässt dann die, die Wohnung, geht ins Treppenhaus, die Wohnungstür ist offen und anscheinend ist Lea verschwunden und man denkt, ach du liebe Güte, nicht schon wieder, dass ein Kind verschwindet in der Lindenstraße.
Zum Glück taucht kleine Lea schnell wieder auf, das sehen wir aber erst einen Moment später. Wir sind nämlich bei Dadelins in der Wohnung, also beim Dr. Dadelin, denn der ist am Packen, der verlässt die Lindenstraße ja schon wieder, weil Carsten Flöter jetzt die Praxis übernimmt. Und Herr Dadelin geht nach Berlin und der junge Murat, sein Bruder, unser junger Erkan Gündüz, hilft ihm da beim Packen und wundert sich, dass der Bruder so viele Bücher hat. Ob das denn so sein müsste, dass die ganzen Bücher mitgehen nach Berlin? Oder besteht er natürlich darauf, dass die Bücher mitkommen?
Der liebe Ahmed Dadelin hat ja mehr oder weniger eine Abfindung erpresst, ne, für die Wohnung, beziehungsweise
für die Praxis.
Für die Wohnung, ja, für die Praxis natürlich, ne, bei Dr. Dressler. Deswegen ist der auch nicht gut, auf ihn zu sprechen. Und Carsten hat wirklich 150.000 D-Mark bezahlt. Das muss man
so
sich mal
viel
vorstellen. Ja, und ich habe dann auch irgendwie gedacht, als ich das nochmal gelesen habe, habe ich gedacht, wo hat denn der die 150? Der hat eine Hypothek aufgenommen auf die Wohnung in Perla.
Ja.
Es gibt ja eine berühmte Wohnung in Perla, die er wohl überschrieben bekommen hat. Wusste ich gar nicht, dass wir so kreditwürdig sind, aber gut. Da waren wir ja auch noch nicht verheiratet damals, sondern so. Und und daraufhin zieht er nun mit seinen 150.000 D-Mark ab und macht eine neue Praxis auf, weil er hat ihn erpresst ja immer noch wegen dieser gefälschten Doktorarbeit.
Ja, ja.
Von Carsten, ne? Und der liebe Hasan Alimet ist dann jetzt mal auf dem Weg nach Berlin und damit auch raus aus der Lindenstraße.
Ja, aber vorher entdeckt dann Murat Klein Lea an der Tür sitzend und nimmt sie auf den Arm und tanzt mit ihr ein bisschen. Und da finde ich es total süß, dass Lea sagt, sie hat die schöne Musik gehört und ist deswegen zur Wohnung gekommen. Das fand ich total sympathisch. Ich habe gar nicht, sage ich mal, so definieren können, was da für eine Musik läuft. Ob das wieder so komisch überspielt war jetzt aus diesen neuen Folgen oder ob das das Original war. Ich schätze mal, dass eine schöne türkische Musik lief grundsätzlich. Deswegen Lea hingelaufen wäre, dann wäre ich nämlich auch hingelaufen, hätte geguckt, was da für schöne Musik kommt.
Als Maya dann in die Wohnung kommt und Lea dann nimmt, schmeißt Murat noch mal so einen kleinen Macho-Spruch hinterher. Alle blonden Frauen wollen mit Murat tanzen, ne?
Ja,
kann er ja nicht verkneifen. Ich weiß, ich
hat
weiß.
Hat er nicht Unrecht mit.
Das Thema aber Maya, hatten wir schon.
Ja, das wiederholt sich.
Ja, ich weiß.
Und Maya gibt ihm dann aber so einen Blick, wie er wahrscheinlich heute kriegen würde von jungen Frauen, wenn er das sagen würde. Und geht aus der Wohnung.
Obwohl es jetzt ja Silvester ist, sind Erich und Marlene dabei zu renovieren, den kleinen Laden, den übrigens, das war übrigens dein gerade frisch leer geräumter Fahrradladen, ne?
Eben, ja, ja. Das war der Fahrradladen von Iffi, wo ihre Depressionen begannen, so ein bisschen in diesem Laden. Und wir hatten ja schon oft das Thema, ne, was alles in diesem Laden war. Und ich verstehe aber, sag ich mal, die Lust, die jetzt natürlich auch Marlene hat mit ihrem neuen Liebhaber, ihrem auf plötzlich jetzt ja gewonnenen Erich Schiller, jetzt dieses neue Reisebüro zu eröffnen. Und die sind bewaffnet mit Pinseln und allem, was es braucht. Und der junge Herr Kling guckt mit hinein und sagt. Und das fand ich lustig, weil das ist ja wirklich so, ne, wenn man so Gequatsche hört in der Straße, in der Kleinstadt oder im Dorf, ja, sag ich mal, eher als vielleicht in München, außer da ist wirklich so eine enge Beziehung zwischen den Anwohnern und Geschäftsleuten der Straße, dass das Gerücht also stimmt. Sie wollen hier tatsächlich ein weiteres Reisebüro eröffnen. Und der Kling findet das schon ein bisschen eigenartig. Was soll das bringen? Und wenn du denkst, heutzutage ist das normal, dass in einer Straße, in einer Großstadt auch drei Reisebüros wären. Gibt ja auch 10 Barbershops nebeneinander. Warum nicht? Aber damals scheint das ja eben noch ungewöhnlich gewesen zu sein, dass da ein zweites Reisebüro wirklich nur wenige Meter entfernt vom anderen aufmacht. Und ich sag mal, die Familienkonstellation, klar, jeder weiß, dass das natürlich problematisch ist, was da passiert.
Und die das Verhältnis zwischen Erich und Marlene ist jetzt auch nicht so toll, denn wie nennt sie ihn? Mein Moppelchen?
Ja, oder war nee, Moppelchen oder hat sie gesagt mein Muffelchen?
Mein Moffelchen, ich habe es nicht genau verstanden.
Meinst du Moppelchen? Also auf jeden Fall ist es ihm peinlich. Er sagt
Moppelchen.
Marlene, sag das nicht. Vor allen Dingen vor anderen Leuten. Also er ist ja, also ich glaube, er ist ja nicht nur für uns, sondern für alle der ewige Ehemann und Liebhaber von Helga Beimer. Und deswegen ist das natürlich schon so ein bisschen skurril, da auf einmal mit der neuen Frau aufzutauchen, die auch noch die ehemalige beste Freundin ist von Helga, und diese Konkurrenzsituation. Es ist schon, ja, es hat alles Reibung.
Und Olaf, nebenan vom Imbiss, Olaf Kling glaubt ja, nun kommt ja auch rüber und glaubt ja auch nicht, dass das gut gehen kann mit dieser Konkurrenzsituation, woraufhin Erich ja dann jovial sagt, na ja, sie bieten ja auch bayerische Küche an und drüben im Akropolis gibt es eben griechische Küche. Konkurrenz belebt das Geschäft, ne? Und das Ganze ist auch dann eben keine Konkurrenz. Und dann sagt Olaf ja so beim Rausgehen, na dann viel Glück mit ihrem Gyros-Reisebüro.
Ja, das fand ich sehr lustig. Das fand ich wirklich lustig. Ja, und dann sind wir ja bei Bertha, ne? Die Klavierstunde gibt noch am letzten Tag des Jahres. Und zwar ist das ja die kleine Sophie.
Nee, erstmal sind wir noch bei Helga und Maya und Onkel Franz. Weil Onkel Franz, der hat nämlich ihren Helgas Goethe ja gesehen, drüben im Reisebüro. Und Helga macht sich jetzt auf den Weg, denn die kann das gar nicht glauben. Und das ist der Moment, wo dann es klingelt und Helga will gerade raus und es klingelt. Maya sieht durch den Spion und sieht Iffi. Und macht die Tür dann auf, weil Helga raus will.
Ja, also es ist eigentlich auch so, dass Helga dann doch die Tür aufmacht, weil Maya eben nicht die Tür aufmachen möchte. Ja. Also beziehungsweise Maya öffnet, aber Helga sieht man zuerst an der Tür und Iffi sagt, hallo Frau Beimer, aber Frau Beimer flitzt an ihr vorbei ins Treppenhaus und dann steht Maya da und Iffi ist so jung, lieber Himmel, und
jetzt muss man
lächelt
wirklich,
sie
das
so
muss
offen
ich
an.
Bitte, also wenn ihr diese Szene euch anschaut, auf ARD Plus, umsonst, im YouTube-Kanal von ARD Plus, in dem Moment, wo Iffi reinschaut, macht bitte sofort Stoppbild und schaut euch diese wunderschöne junge Frau an. Das sah so toll aus. Du siehst da so toll aus in dem Moment, wo das so reinwischt. Und das ist wirklich, ich habe wirklich Standbild gemacht, Stopp angehalten und geguckt. Das ist ein ganz, ganz tolles Bild auch. Also muss man sagen, du da in der volle Blüte, wie alt warst du da?
21, 2, nee, Moment, also es ist ja 2000 auf 2000. Das heißt, das haben wir gedreht 2000 und da war ich dann also schon wahrscheinlich gerade 23 geworden. Ja.
Na, guck mal.
Und schon Mutter zweier Kinder.
Aber hallo, das sieht man aber überhaupt nicht.
Nein, das junge Gesicht. Na, ich habe auch gedacht, mein Gott, was für ein Baby.
Ja.
Auch noch, weil die Haare so ein bisschen nach hinten waren, war es noch glatter gezogen, das Gesicht.
Ja.
Aber es war echt süß, ja. Ich danke dir für deine lieben Worte. Nein, aber Iffi guckt auch noch da so freundlich und offen, ne, die Maya an und möchte reinkommen und ist dann kurz verwundert, weil eben ja auch der arme Onkel Franz da so ein bisschen demenzig unterwegs ist und dann zu Maya sagt, ja bitte doch deine Freundin Marion herein und die kann doch auch einen Krapfen essen. Und dann ist Iffi kurz irritiert, einmal weil Maya sie eigentlich nicht in die Wohnung lassen will und weil Onkel Franz sie mit Marion anspricht. Also so doppelte Irritation.
Und danach ist dann Helga bei Erich drüben. So. Und
direkt
das ist so, auch so schön, der Moment, wenn Helga in dieses noch nicht ganz renovierte Reisebüro da hineinkommt, diese Strahlen von Erich, wenn er sie sieht, ne? Er freut sich ja auch, dass er sie sieht.
Das ist total schön. Er freut sich ja immer, sie zu sehen. Das ist ja so. Ich glaube, Erich Schiller war zu keinem Zeitpunkt seines Lebens nicht verliebt in Helga.
Nein. Glaube ich auch
immer.
Nicht, glaube ich auch. Ja, immer. Und das ist, und dass die jetzt da eben dieses Reisebüro aufmachen wollen, also dieses Travel Center, und das sagt sie ja dann auch, Helga, in einer Straße, wo ich seit 25 Jahren lebe, willst du mich doch wohl nicht ruinieren? Die Leute haben eben lieber eine Beratung durch einen Fachmann als durch eine Amateurreiseverkäuferin. Diese Amateurreiseverkäuferin Helga Beimer. Ne?
Mm.
Und dann sagt sie, dann gibt sie richtig noch ein Stück, die Zeit der Familienbetriebe ist vorbei, Oma.
Oh, ja.
Also, da habe ich gedacht, so, und zum Schluss gibt sie ihr dann auch noch einen Stups mit einem Pinsel mit weißer Farbe auf die Nase. Was danach passiert ist, haben wir Gott sei Dank in der Szene nicht mehr gesehen. Da sitzt man nämlich schon bei Iffy und Maya.
Ja, Iffy ist also doch reingekommen in die Wohnung und sitzt da in der Küche mit Maya und hat eben noch keine Ahnung, was die nächsten Monate alles auf sie zukommt. Also wir haben das ja vorhin schon mal unter uns ein bisschen reflektiert. Das wird ja erst noch schlimmer leider mit Iffys. Die kriegt eine richtige Depression und macht sich so viel Vorwürfe, denn wir haben ja schon eine spätere Folge besprochen, als Iffy, Maya und Heiko ja dann knutschend im Bus erwischt, kurz bevor die auf Theatertournee fahren mit dir. Und wenn man das jetzt sieht und später bemerkt, wie sehr Iffy sich Vorwürfe macht, dass sie die Beziehung zerrüttet, weil sie so schlecht drauf ist. Aber das sind ja diese Energien, die man als Partner spürt, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Und Iffy spürt im Grunde ja die ganze Zeit die Lieblosigkeit von Heiko, dass er nicht wirklich mit der Aufmerksamkeit bei ihr ist, sucht aber natürlich die ganze Zeit die Schuld bei ihr. Also ich sage nicht, dass sie nicht schuld ist, also it takes two to tango. Natürlich ist in dieser Beziehung was passiert, dass er eben auch offen war für die Liebe mit Maya, aber sie weiß einfach nicht genau, was da passiert. Und Maya sitzt da und weiß eben, ja, ich schlafe mit deinem Freund und höre mir jetzt an, wie schlecht es dir geht, und hat dementsprechend da ein schlechtes Gewissen. Ja, ist ja natürlich aber noch nicht zu schlechtes Gewissen, um das eben nicht zu tun. Da ist the desire ist größer als das schlechte Gewissen.
Ich glaube, bei Iffy ist aber auch wirklich eine existenzielle Frage, was will sie denn nun nach dem Scheitern dieses Fahrradladens eigentlich machen? Ne? Denn ich meine, das sind die Kinder da, es ist, also so, ich glaube, die ist auch so für sich noch in der Frage. Sie sagt ja auch zu Maya, du hast dein Leben ja im Griff.
Ja.
Ne? Und ob ich jetzt das Abitur nachhole und diesen riesigen Berg da, der vor mir steht, und dann soll ich noch irgendwas studieren? Also wie viele Jahre soll das noch dauern? Eigentlich ja. Dieser Zustand, ja, dass ich nicht weiß, was ich machen soll. Das ist ja auch eine Frage, was heute viele Menschen, auch viele jüngere Menschen, immer wieder beschäftigt. Was soll ich tun? Was soll ich machen? Also ich bin ja immer, und diese Frage hat ja Generationen von Jugendlichen in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt, was soll ich machen, was soll ich tun? Ich war ja froh, dass ich mit 12 Jahren schon wusste, was ich machen wollte oder machen will, ne? Und habe dieses Ziel immer verfolgt. Aber wenn man da so sitzt wie Iffy und sich dann überlegt, und dann hat man ja auch noch ein Kind und das alles Verantwortung, und ja, also das ist schon hart. Ja, bei Maya finde ich, sie versucht ihr ja hier Mut zuzusprechen, selbst als Iffy dann auch noch sagt, wenn ich Heiko noch verliere, dann mache ich wirklich Schluss. Also dann ist ja, ui, da sitzt man ja daneben als Zuschauer und sagt, ach du liebe Güte, oh, oh, oh. Und wenn man das dann hört, auch für Maya, also die weiß, sie spricht da ganz vertraut mit der Freundin ihres Geliebten, und muss so tun, als ob sie Verständnis hätte. Und boah, also das fand ich schon, ist schon jetzt ganz ziemlich eine schwierige Situation. Das ist immer diese Sache, wo ich immer sage, mein Gott, warum müssen die Menschen sich betrügen? Aber wo die Liebe hinfällt, ne?
Ja, und als Iffy dann geht, dann ruft Maya auch sofort Heiko an.
Ja.
Und nee, da sagt sie es noch nicht. Sie sagt später einen Satz, ich komme dann nachher dazu, der hat mir dann auch so als Iffy ein bisschen wehgetan. Aber jetzt ruft sie erstmal direkt Heiko an und sagt, können wir uns treffen? Ja, an der Bushaltestelle, nicht, dass der Kling uns sieht. Sie möchte also sehr schnell mit Heiko darüber ins Gespräch gehen.
Und jetzt sind wir ganz kurz auch bei Familie Scholz, wo anscheinend ja Mutter Scholz, Hilde, seit kürzester Zeit wohnt, was Bertha, unsere liebe Ute Mora, Bertha Griese ja furchtbar nervt, denn die ist gerade dabei, Söfchen irgendwie Klavierunterricht zu geben. Und jetzt kommt er ständig, jetzt auch sehr aufgehübscht, Hilde Scholz da rein. Ja, genau.
Hilde rein. Genau, weil Hilde hat ja am Abend einen Auftritt im Akropolis mit Frau Birkan und mit Rosi zusammen.
Rosi Singkreis.
Der Singkreis, genau. Hat schon so Lockenwickler im Haar. Und ich finde aber so die Szene total schön, weil es hat diese Gemütlichkeit, der Weihnachtsbaum steht im Wohnzimmer und Bertha gibt eben so für sie, üben Bruder Jakob und dann kommt Hilde rein und Bertha ist ja da sehr professionell und braucht ihre Ruhe und möchte das gar nicht, dass Hilde da rumkam. Die sucht aber ihre Noten. Und dann läuft Bertha zu Hajo ins Zimmer, der da wieder an irgendeinem Modell sitzt. Und das ist aber auch wieder so typisch, ne? Dass dann Bertha zu ihm sagt, Hajo, würdest du bitte deiner Mutter sagen, dass sie sich aus dem Wohnzimmer entfernen soll? Und er guckt sie an wie ein Auto. Ja, aber so, was soll ich denn machen, Rehlein?
Ja.
So, und dieser entgeisterte Blick dann von Bertha auf ihn so, ist das ernst gemeint, diese Frage? Was soll ich denn machen, Rehlein? So diese Unfähigkeit des Mannes, dann in dem Moment auch Rückgrat zu haben und zu sagen, ja, ich spreche meiner Mutter, weil er das wahrscheinlich auch gar nicht so schlimm findet. Jetzt mache ich so ein Fass auf, jetzt lass sie doch kurz, sie macht ja nichts. Und dann finde ich es total süß, wie die Auflösung dieser Szene ist, dass Bertha zurückgeht ins Wohnzimmer und dann sitzt mittlerweile Hilde am Klavier mit Söfchen und Söfchen spielt weiter diese Einfingermelodie und Hilde singt dazu, Bruder Jakob mit Süffchen. Und das zaubert dann auch ein mildes Lächeln in Berthas Gesicht.
Ja, jetzt sehen wir als nächstes, dass Heiko mit dem Auto schon angefahren kommt und Maya ins Auto steigt und sie sprechen jetzt miteinander. Maya ist jetzt ziemlich auf dem Weg nach dem Motto, das geht alles jetzt nicht mehr so.
Ja, und dann sagt Heiko noch so, ich fand das so, war so unangenehm. Er sagt, ja, kann ich dich dabei aber ein bisschen im Arm halten und streicheln?
Ja.
Und das fand ich so ganz komisch ausgedrückt. Also ich glaube, wenn ein Mann zu mir sagen würde, darf ich dich im Arm halten und streicheln? Würde ich sagen, du streichelst ja gar nichts. Also irgendwie, also entweder du streichelst mich unaufgefordert und unangekündigt oder du streichelst mich nicht. Aber das so zu sagen, fand ich sehr eigenartig. Das ist mir direkt so aufgestoßen. Also vielleicht klingt das im Deutschen einfach nur so komisch. Darf ich dich im Arm halten und streicheln? Nein, Junge, darfst du nicht.
Ja.
So ein bisschen hölzern manchmal, ne? Also er war jetzt hölzerner Liebhaber.
Ja, aber Maya ist eben auch so, dass diese ganze Lügerei, also die sie jetzt gerade da durchziehen musste, das langsam nicht mehr aushält, ne? Die sind irgendwie ist sie gut befreundet mit Iffi, dann soll die auch noch abends zur Silvesterparty vorbeikommen. Also die kann das
nicht. Ja, Iffi hat die auch noch eingeladen zum Essen.
Ja. Ja, die hält das gar nicht mehr durch.
Ja, da siehst du, der ist da als Mann etwas unbedarfter. Ne? Und
bisschen doof,
sie sagt ja dann noch zu Heiko, er soll sich mehr um Iffi kümmern. Und er sagt, ihr habt mich doch gekümmert über die Feiertage, über den ganzen Laden leergeräumt.
Den blöden Laden.
Für sie da sein. Den blöden Laden auch noch. Ja. Sagt, du musst für sie da sein, du musst ihr zuhören. Aber er hat da einfach gar keinen Sinn für. Also man merkt Heiko an, er setzt das schon so um. Also Tilma sitzt das schon so um in der Rolle, dass das Heiko mit Kopf und Glied da doch eher bei Maya ist und dass wahrscheinlich am liebsten sogar Iffi und diese ganze Situation einfach verschwinden lassen würde. Weil konfrontiert werden damit will er auch nicht. Also er ist noch nicht bereit, darüber zu sprechen mit Iffi, das Ganze zu lösen. Er hat Angst, er ist wirklich feige, da dieses Problem zu lösen. Möchte aber eben auch nicht aufhören. Er will natürlich seine Maya nicht verlieren. Er will dieses Gefühl weiter haben. Er will diese Leidenschaft haben. Und wie wir wissen, zieht sich das Ganze eben auch noch ein paar Monate hin.
Ja, aber Maya sagt hier einen ganz entscheidenden Satz. Ich will eine Zukunft. Ja. Und wenn wir die haben, dann hat Iffi keine mehr.
Keine. Ja, das finde ich auch ein sehr schöner Satz.
Von da an versteht man Maya auch, weil sie sagt, das kann ich jetzt Iffi nicht antun, obwohl ich ihr das die ganze Zeit eigentlich schon antue. Aber das, weil ja Iffi auch gesagt hat, wenn Heiko nicht mehr da ist, dann mache ich auch Schluss. Das steckt ihr noch in den Knochen. Und das ist jetzt für Maya ganz klar ein Schlussstrich. Mit Heiko, das geht nicht mehr. Und Heiko ist darüber nicht sonderlich begeistert. Begeistert aber sind jetzt die Damen, unsere drei wunderbaren Damen. Die Frau Birkhahn, ne, ist dann noch da dabei, unsere Hilde Scholz und unsere Rosi Koch. Ja, und die sitzen bei Ursula in der Küche. Der Ursula hat den begeistert die Haare gemacht und jetzt haben sie alle diese wunderschönen, ein bisschen 20er-Jahre-Frisuren, die Damen, die die wahrscheinlich schon alle drei privat auch in ihrer Jugend getragen haben. Ne? Denn unsere Damen sind ja auch schon ein bisschen älter. Ne? Ja, so Jahrgang 1919, 1920 sind die ja. Also man sieht jetzt ja auch da so eine ganz kurze Gesangsprobe und man muss eines sagen, da stehen, also sagen wir mal, über 200 Jahre auf der Bühne und mindestens 70 Jahre Theatergeschichten. Was wir jetzt nämlich sehen, wenn diese drei da sind, Giselle Vesco ist Jahrgang 1925, ja, und die hat bis zu ihrem 95. Lebensjahr, 2015 hat die in der Lindenstraße gespielt. Die war damals das älteste Ensemblemitglied, was wir überhaupt hatten. Dann die Hanna Burgwitz.
Die und sie hatte eine Zwillingsschwester, ne? Die haben ja zusammen gewohnt.
Und die Hanna Burgwitz, die ist Jahrgang 1919, also die steht jetzt da mit 81. Und Margret von Munster, Jahrgang 1920, also mit 80 schon. Ne? Also da stehen richtige, also Giselle Vesco hat, ich habe mal nachgedacht, Giselle Vesco hat schon in der Feuerzangenbowle mit Heinz Rühmann eine Schülerin gespielt. Das war ihr großer Filmauftritt von Hanna Burgwitz. Die hat auch wahnsinnig viel Theater gespielt und in München eine eigene Schauspielschule gegründet, in der unter anderem Friedrich von Thun waren, weißt du, der große Friedrich von Thun, dieser seriöse Herr, und Angela Winkler, ne? Auch berühmte Schauspielerin. Die verlorene Ehre der Katharina Blum hat sie ja die Hauptrolle gespielt. Und Margret von Munster sowieso, über die Margret haben wir ja schon mal gesprochen. Also wenn wir heute einen Podcast machen könnten mit den drei, ich glaube, der würde sehr lange dauern.
Nein, schade, dass diese drei Damen eben nicht mehr unter uns sind. Deswegen sage ich immer auf jeden Fall viel das Gespräch suchen mit älteren Kollegen, mit Familienmitgliedern. Die Menschen sind nicht immer alle ewig da und vor allen Dingen auch nicht immer alle noch geistig auf der Höhe, dass sie die Geschichten erzählen können. Und
die drei wären wirklich Zeitzeugen gewesen, ne? Ja.
Absolut, absolut. Aber sie sind flott für den Abend. Da kann das dann also losgehen mit der Veranstaltung im Akropolis.
Bevor Maja jetzt ins Akropolis geht, denn Helga will Maja unbedingt Alexander Behrendt vorstellen. Das ist also schon...
Ja, der neue Mitarbeiter.
Ja, den neuen Mitarbeiter und so weiter. Und Maja geht jetzt ins Bad und man hat so das Gefühl, als ob sie sich Heiko aus dem Gesicht waschen will. Sie will sich irgendwie sauber waschen und trägt dann auch noch Lippenstift auf, nach dem Motto, man sieht ihr an, sie hat heute irgendetwas vor. Na, sie hat anscheinend jetzt Alexander wohl schon im Kopf als mögliche Rettung irgendwie... gefühlsmäßig, weiß ich nicht. Sie will sich Heiko irgendwie heute Nacht wegknutschen oder Schlimmeres.
Ja, manchmal funktioniert das ja auch sowas.
Ich glaube, das funktioniert nie, aber man kann es versuchen. Und wir sehen ja auch später, dass sie
es kann
versuchen.
Eine Brücke bauen, sagen wir mal so.
Ja, gut. Ein Weg kann eine Brücke sein, ja, genau. Und sie sagt ja, dann ruft dann ihre Freundin Sabine an und fragt auch schon, ob die Lea früher abholen kann, weil sie braucht unbedingt eine, das fand ich sehr schön, Erziehungspause, hat Joachim Friedmann geschrieben. Ich hatte dieses Wort vorher noch nie gehört.
Da kann man sich gut vorstellen, dass das vielleicht aus dem Friedmannschen Haushalt kam, ja.
Ich glaube
sind
auch.
Sind wir denn jetzt endlich auf der Party im Akropolis? Ich will jetzt feiern.
Wir sind jetzt am Anfang von der Party. Ja, da kommt jetzt Ines rein, unsere liebe Ines Reitmeier noch. Ich glaube sogar mit ihrem Ex. Ich glaube, das ist Ingo Reitmeier, mit dem sie da kommt. Und
die hat dann einen Kerl noch an der Seite. Ja.
Ja, irgendwie ihr Ex oder so, mit dem Andi aber irgendwie Stress hat.
Wie muffig dann Andi ist, weil Gabi dann wohl eben auch gleich sagt, ja gut, wir müssen jetzt nicht gleich anfangen zu saufen, also vielleicht ein bisschen erstmal was Alkoholfreies, damit der Abend länger geht. Das geht Andi direkt auf den Sack, wäre mir in dem Moment vielleicht auch auf die Nerven gegangen, weil wenn man was trinken möchte, dann doch bitte an Silvester. Und dann kann es auch, wenn man nicht arbeiten muss, früher beginnen, finde ich. Und ich finde das sehr menschlich und... total, also männlich-menschlich verständlich, habe ich schon oft gesehen, so eine Situation, wie er dann vorgeht an die Theke, auch mit Hajo, und sagt hier, also ne, geben Sie mal 3 O-Saft dahin an den Tisch, also O-Saft trinken am Abend, also bitte. Und er will ein Bier an der Theke trinken. Er will jetzt sein Bier an der Theke und Hajo sagt, ja, bin ich dabei, jetzt lass dich doch nicht nerven, Andi, komm, es wird doch ein schöner Abend. Und Herr Varese, ja, Paolo, steht hinter der Theke und man sieht einen Blick auf wirklich dieses Buffet, sieht von unserer Requisite und dem Szenenbild fantastisch dargestellt aus. Man hat jetzt noch nicht wirklich gesehen, was es zu essen gibt, aber man sieht, da ist Opol, da stehen die Ben Maries, da stehen irgendwelche Salate, da ist hochdekoriert und Hajo will das Andi schmackhaft machen, ne, worauf man sich jetzt freuen könnte, das gäbe es ja nun auch nicht jeden Tag und dann sagt Andi, ja, aber so ganz wie in Italien wird das nicht, oh, so ein schöner frischer Fisch direkt aus dem Meer auf den Grill und das finde ich süß, wie Andi so von einem Moment auf den anderen so vom Haudegen, der sein Bier an der Theke will, zum Feinschmecker wird, also, das ist doch die eigentliche Lebensart.
Ja, großartig.
Da wird ja das Akropolis nicht drankommen an dem, was ich gewöhnt bin.
Genau.
Fand ich ganz süß, diesen Schritt.
Aber ihr Lieben, die ihr uns zuhört, ihr müsst euch vorstellen, dass diese ganze Partyabendszene mit dem Auftritt der Damen und diesem ganzen Dialog, über den wir jetzt sprechen, das haben wir alles an einem Drehtag gedreht. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir alle an einem Drehtag, inklusive Komparsen im Akropolis, alle an einem Drehtag, die ganze Zeit das Essen vor der Nase von diesem riesigen Buffet. Ja, die ganze Zeit schaut man also auf dieses Essen und darf da nicht ran. Man möchte aber gerne, und das ist immer so dieser Kampf, man versucht immer dieses Buffet zu ignorieren während der Drehzeit. Man hat kaum was zu sagen. Ich habe, glaube ich, einen Satz oder zwei Sätze und einen Blick oder sowas. Du warst nicht dabei. Du warst ja nicht dabei.
Das ist ja auch das, was Leute denken, ich war gar nicht dabei.
Nein, wir haben schön an uns gehalten, die Finger bei uns gehalten und ab und zu mal so von hinten was weggenommen, wo wir dann gedacht haben, das wird die Kamera nicht sehen. Ja, also so von hinten was oder dann irgendwie so ein kleines Häppchen so rüber geschoben, dass das Loch wieder gefüllt war.
Also meine Fantasie spielt gerade verrückt. Aber das hast du jetzt schön umschrieben. Von hinten was Schönes genommen. Genau, so wird es gewesen. Ihr habt Spaß gehabt, ich höre schon, was auch immer. Ihr habt wieder Spaß gehabt hinter den Kulissen. Alles klar.
Ja, Iffi und Heiko haben jetzt auch, beziehungsweise Iffi hat Spaß, weil Iffi ist am Kochen und hofft, dass sie noch die perfekte Hausfrau wird. Was
Schönes mit Salmon.
Salmon,
ja, irgendwas mit Fisch
Salmon au fin, irgendwas mit Fisch. Also irgendwas mit Lachs.
Yeah. Okay, schön.
Und sie hofft eben, dass sie noch die perfekte Hausfrau wird und die perfekte Geliebte, ne?
Ja, süße Schnecke. Auf jeden Fall sitzt er da wieder ein bisschen unbeteiligt mit so einem leeren Blick.
Ja, der ist nun wirklich, ab jetzt ist der nun ganz... Der ist ja ganz weg, der, wenn du den mal ins Gesicht geguckt hättest, anstatt auf den Lachs hinten, dann hätte Iffi wahrscheinlich auch bemerkt, sag mal, was ist los?
Ja, also ich sag mal, das fällt mir ja auch in den nächsten Szenen auf, dass Iffi da so sehr bei sich ist, eben auch so in der Fehlersuche, dass sie gar keinen Blick hat für, was ist denn eigentlich mit Heiko los? Sonst wäre ihr natürlich auch aufgefallen, dass es ihm nicht gut geht, dass er nicht anwesend ist und hätte da mal eher nachgebohrt. Aber ich glaube, das ist eben auch so geschrieben, dass Iffi so sehr mit sich beschäftigt ist und eben auch mit dieser Fehlersuche bei sich. Ich mache jetzt alles richtig und dann wird alles super und ich werde die perfekte Familie haben und alle werden glücklich sein und ich scheitere eben nicht. Ne? Also weil sie eben beruflich scheitert, wird sie privat nicht scheitern. Sie wird die Beste sein in allem, was sie tut. Und dadurch hat sie aber eben gar keinen Blick für das, was wirklich um sie herum passiert, dass dieser Mann da eben totunglücklich sitzt und eigentlich gar kein Interesse hat, bei ihr zu sein. Und sie umarmt ihn dann noch von hinten und küsst ihn und sagt, ja Mensch, willst du nicht bei Maya anrufen? Ich hatte sie eingeladen, das möchte er dann aber nicht. Das ist ganz entgeistert, fühlt sich direkt ertappt. Und dann sagt Iffi, ja gut, hast eigentlich recht. Ist eigentlich auch schöner, wenn wir jetzt alleine sind, du und ich und Nico.
Ja, und jetzt sind wir wieder im Akropolis und da kommen süße Mädels.
Valerie und Lisa, die zwei Double Trouble, sind aufgerüst. Die arbeiten ja zusammen im Krankenhaus, sind seitdem Freundinnen. Und ihr werdet euch erinnern, falls ihr die Folgen schon gesehen habt, dass das ja noch eine Zeit lang dann geht, dass sie sich da so ein bisschen an Alex ranmachen. Das ist jetzt sozusagen der Beginn dieser Geschichte.
Denn Lisa weiß Platz. Noch nicht, dass sie ein Kind von ihm kriegen wird.
Na, selbstverständlich nicht. Sie wissen auch gar nichts. Sie lernen ihn erstmal kennen und wollen sich auch zu Alex an den Tisch setzen, weil da noch Platz ist. Und Alex ist dementsprechend shakery drauf und sagt, Mensch, wenn da schon mal so zwei süße Mädels kommen. Aber leider ist mein Tisch schon besetzt, denn seine Tischdamen sind eben im Anflug. Das sind nämlich Helga und Maya, die auch gerade durch die Tür kommen.
Da kommen auch wieder so, als dann Helga reinkommt, wieder so böse Sprüche von Marlene. Also das ist so richtig so, das ist, hat wirklich so Alexis
Colby.
Crystal. Crystal und Alexis.
Alexis
Qualität.
Und Crystal.
Ja, ja, genau. Ja.
Da ist eben so dieses kleine Bodyshaming, weil Marlene sagt, ach Helga, ach, das hast du aber schon lange. Aber ich habe irgendwie in Erinnerung, es wäre früher weiter gewesen.
Ja, und du hast, dann das sagt hast du Helga, doch schon seit 10 Jahren.
Ja, ja, genau. Und dann sagt Helga, seit 7, Marlene, das hat mir Erich damals gekauft. Damals konnte mein Mann sich noch teure Geschenke leisten und musste sich nicht hier von einer, was weiß ich was, aushalten lassen.
Von einer wie dir kaufen also, lassen.
Kaufen lassen, ja. Mhm. Also da gibt es eine kleine schöne Zickerei, aber Helga läuft weiter, bevor es schlimmer werden kann. Und hier noch womöglich die Gabel und Messer über die Tische fliegen. Und auch Alex interveniert gleich und sagt, hier, komm Helga, ne, lass dich da jetzt nicht mit der Konkurrenz ein. Wir wollen doch feiern, setz dich an den Tisch. Und Maya und Alex eben begrüßen sich und es sieht fast so aus, als würde Maya ihn direkt küssen wollen. Also es ist so, sie ist so sehr offen, was er auch offen angeht.
Alex gibt, Alex gibt ja sofort Küsschen, links Küsschen, rechts.
Ja, aber sie ist da auch so, oh, ne?
Ja, die Blicke
sind
schon.
So wachsen
in
seinen Händen, ja. Ja,
ja, drüben wird jetzt so ein bisschen, bei Heiko und Effi wird noch so ein bisschen Konfetti in die Luft sprüht mit Nico zusammen.
Ein Tischfeuerwerk für Nico. Das ist so süß. Und Nico will ja auch gern das Feuerwerk sehen um Mitternacht. Aber da sagt Effi wohl, nein, das geht zu lang. Weiß ich jetzt auch nicht, warum nicht. Der wird ja keine Schule haben. Am nächsten Tag hätte er ruhig wach bleiben können.
Ja.
Ich finde, das sieht man heutzutage, glaube ich, nicht mehr so streng. Er ist ja da auch schon ein paar Jahre alt. Aber nein, Effi sagt wohl, er ist schon den ganzen Tag wach. Er müsste dann ins Bett. Und deswegen gäbe es jetzt das Tischfeuerwerk. Und dann sagt Heiko auf einmal aus seiner Lost-Face-Position, er müsste noch mal eben ins Akropolis. Und das macht Effi direkt so ein bisschen Angst. Sie sagt, hä, wieso? Ich dachte, wir bleiben hier zusammen. Ja, er hatte Vasili versprochen, noch mal nach der Technik zu gucken. Der Singkreis hat doch den Auftritt. Er müsste da mal eben hin. Und Effi ist da sehr, sehr fragil, auch direkt ein bisschen verunsichert. Also reagiert, sage ich mal, für eine normale Beziehung vielleicht auch etwas über in dem Moment, dass sie sagt, ja, aber du wirst doch wiederkommen, oder? Versprochen. Also sie hat da schon Verlustängste, das merkt man. Sonst würde man ja gar nicht so sensibel da reagieren. Ja, ja, natürlich, sagt er, verspricht und läuft raus. So, verschwindet, läuft rüber ins Akropolis.
Ja, und Vasili sagt jetzt den Damen vom Singkreis Bescheid, sie sollten schon mal auf die Bühne, aber die werden plötzlich ausgebremst durch Helga, die jetzt auf die Bühne geht, klopf, 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 hallo, hallo, und eine kleine Rede halten möchte, denn sie möchte eigentlich Dr. Dadelin ja verabschieden, aber sie lässt nebenbei noch fallen, dass es jetzt ja ein neues Jahr ist und wo Menschen gehen neue Wege und jeder muss für sich selbst entscheiden, wohin er geht und damit so einen schweren...
Das war für mich so ein kleiner Fremdschämen-Moment. Ja. Ich habe ein bisschen Angst gehabt in dem Moment und habe so weggeguckt. Kennst du das? Ich habe wirklich weggeguckt und dachte so, Gott, ich kann gar nicht hinschauen, was wird sie jetzt tun? Und habe mich erst wieder getraut hinzugucken, als sie anfing, über Dr. Dadelin zu sprechen. Vielleicht erging es Erich Schiller in dem Moment genauso, dass er dachte, oh Gott, ich werde jetzt hier in die Pfanne gehauen vor allen Leuten. Wahrscheinlich war er nicht der Einzige, der das gedacht hat, aber Helga Beimer hat noch schnell die Kurve gekriegt und lenkt das Ganze auf Herrn Dadelin, der dann auch auf die Bühne gebeten wird, um ein paar Abschiedsworte an alle zu richten. Und das bringt Dr. Dressler also richtig auf die Palme. Der sitzt da mit Carsten und dann sagt er, also, ja, das ist ja, ich hätte auch gerne eine Rede gehalten, was soll das denn? Also ärgert sich richtig, dass Dr. Dadelin da die Plattform bekommt. Und Carsten ist aber relativ entspannt und sagte, ach komm, let it go.
Dr. Dadelin hat ja erst als allererstes erstmal Dr. Dressler erpresst, ne? Und dann hat Carsten dann später gezahlt, weil Dressler hat ja das Zahlen vehement abgelehnt, ja. Auf alle Fälle, während jetzt Dr. Dahlin die Rede hält, verschwinden Alex und Maya eindeutig schon mal da in den Gang, in dem Gang.
In diesem Gang vor die Toiletten.
Ja, wo es eigentlich rausgeht zum Biergarten, dieser Gang da hinten vor den Toiletten. Und dann kommt Heiko rein und Heiko sieht Käthe und fragt dann Käthe, sag mal, hast du Maya gesehen? Wo ist die denn?
Ja, und du sagst ja erst, und du, weil du weißt ja, was
ja,
da
ja,
los ist. Ne? Und du guckst Heiko an und sagst, bist du nicht bei Frau und Kind zu Hause? Weißt du, wo Maya ist? Und ich finde deinen Blick so super, wie du ihn dann anguckst und sagst, willst du das wirklich wissen? Ja. Na, und dann machst du hier diese Kopfbewegung, so von wegen hier hinter dir. Und er geht um die Ecke. Und da stehen die halt schon sehr neckisch beieinander, Maya und Alex. Ja. Also da ist eine große körperliche Anziehung vorhanden und eben beide zu allem bereit, dass die also da schon fast ins Knutschen kommen. Und das sieht Heiko und ist total schockiert. Und zieht sich zurück. Und ich habe in dem Moment gedacht, Mensch, vielleicht weckt ihn das aber auch auf. Und er hat ein schlechtes Gewissen und er geht jetzt zurück und nimmt Iffi ganz doll in den Arm und merkt, dass er da vielleicht dabei ist, wirklich etwas sehr Schönes in den Müll zu schmeißen für diese Leidenschaft. Aber leider so ist es nicht. Diese Anziehung zu Maya ist doch größer als alles andere. Und als er zurückgeht zu Iffi, ist er immer noch abwesend, ganz einfach. Und Iffi liegt so schläfrig mit dem Kopf auf seinem Schenkel und sie schauen sich im Fernsehen was an. Aber zwischenzeitlich sieht man Iffi erstmal noch alleine in der Wohnung. Die seppt so ein bisschen durch das Programm des 2001 so lief abends, also von Volksmusik bis Feier am Brandenburger Tor. Und die ruft dann auch noch an im Akropolis. Also das finde ich so ein bisschen peinlich von Iffi, verstehe ich nicht. Also die hat ja schon extreme Verlustangst, dass sie dann da anruft unten im Lokal.
Ja, aber es ist Silvester.
Und sagt, hier ist der Heiko bei
ja,
euch.
Ja, es ist kurz vor 12, also, es ist Silvester, das kann ich schon verstehen, dass man jetzt sagt, ich möchte dann gerne meinen Liebsten in den Arm nehmen. Was soll der da unten jetzt Technik machen und so weiter im Akropolis? Komm doch lieber zu uns nach oben.
Ja, aber ihm da so hinterher zu telefonieren, die fand ich so ein bisschen komisch, aber egal, es ist ja, wie gesagt, in der Szene ist es einfach so. Aber glücklicherweise versteht die Thekenkraft sie gar nicht, weil es so laut ist, weil eben gleich schon Mitternacht ist. Und Iffi legt dann auch auf und in dem Moment kommt er ja auch wieder rein und sie stürzt sich in seine Arme und ist total erleichtert, dass er wieder zurück ist. Und dann wird gesungen im Akropolis. Die Damen sind auf der Bühne, sie sind im Gesang in den schönen Songs und Maya laufen die Tränen übers Gesicht. Also irgendwie klappt das mit der Ablenkung mit dem kleinen Schweizer wohl doch nicht so.
Nee, denn sie singen ja nur nicht aus Liebe weinen und Maya steht da und heult. Und dann kommt das berühmte Herunterzählen, 10, 8, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Prost, Neujahr. Und alle fallen sich in die Arme, was immer sehr schön ist. Und dann sieht man eben nochmal Heiko und Iffi oben. Und Iffi, das finde ich ganz furchtbar, diese Szene, weil Iffi sagt, es wird alles gut im neuen Jahr und ich werde auch wieder mehr mich um dich kümmern und bei dir sein. Und wir wissen alle, nein, es wird nicht gut. Also das fand ich fast unerträglich für mich als Zuschauer, da mitzuleiden und zu sagen, boah, also wenn man dann als Zuschauer auch immer mehr weiß jetzt als Iffi zum Beispiel, dann ist das wirklich hart, so eine Szene anzusehen. Ja. Und dann schleicht Heiko sich dann auch noch weg und lässt die schlafende Iffi da liegen, die von ihrer blühenden Zukunft mit Heiko träumt inzwischen.
Ja. Ja, und anscheinend der ganz schnell weg ist, weil er sich eben so schnell auch rausschleichen kann, schiebt er da so ein Kissen. Und ich konnte mich sehr gut erinnern an diese Szene, wie er mir dieses Kissen unter das Gesicht schiebt und so weiter. Das war mir sehr präsent. Und er läuft runter auf die Straße und da sind alle am Tanzen. Und sogar Erich Schiller schnappt sich Helga für einen kleinen Walzer. Und ach, man sieht eben, es ist einfach immer ein tolles Paar gewesen miteinander, ob in Frieden oder Kampf, immer ein schönes Paar miteinander und die drehen sich da und
Helga sagt dann, Helga sagt dann ja auch ganz selbstbewusst, ne, bevor sie aus seinen Armen wieder entschwindet, mein lieber Erich, ich nehme die Herausforderung an. Ne? Das kämpferische, selbstbewusste Geschäftsfrau, ist ihr das scheißegal, ob da ein Travel Center jetzt eröffnet oder nicht. Ich nehme die Herausforderung an. Das fand ich schön.
Ja, Und Alex zieht Maya in den Hauseingang zwischenzeitlich. Die gehen die Treppen hoch unten und wollen ins Haus Nummer 3 gehen. Und gehen die ins Haus Nummer 3? Weil Heiko kommt doch aus Haus Nummer 3. Ist irgendwie komisch.
Nee, Heiko,
hätten die sich ja unten begegnen
Heiko,
müssen.
Heiko, ihr wohnt in dem Haus, wo das Pro-Familia-Schild ist.
Ach, da ja. sind wir jetzt gegenüber.
Und deswegen kann er ja gegenüber, also von der Tür aus gegenüber, ja. kann er auf den Eingang von Haus Nummer 3 so gut gucken.
Ach, siehst du, also diese Wohnung, dann, die konnte mich gar nicht.
Ja, erinnern. Ich habe mich auch gewundert. Ja, weil das sieht man nämlich, das ja. Pro-Familia-Schild sieht man nämlich rechts von ihm. Und ich dachte, oh, da wohnt ja jemand im Haus von Pro-Familia. Und dann sieht er eben, dass die beiden ins Haus Nummer 3 gehen. Dann ruft er nochmal hinterher, Maya.
Ja, Maya.
Dann macht sie die Tür auf, schaut ihn an und schlägt die Tür zu, die Eingangstür zu und verschwindet im Haus. Und
ja, und er sieht sie aber vorher noch küssen. Also er sieht sie sich küssen gegenseitig, Alex und Maya. Sie knutschen ja richtig.
So ist es gewesen und ja. wir haben auch ja. diesen Silvestertag
geschafft. Am Himmel erleuchtet, genau, das Feuerwerk 2000.
Genau, und wie jetzt die weiteren Folgen für Ifi und Heiko dann aussehen im Jahr 2001, ja, da kommt noch viel Drama auf uns zu.
Könnt ihr gerne weitergucken, ihr Lieben.
Und in der nächsten Woche, da springen wir wieder ein paar Jahre später in die Folge 1146. Das ist die Staffel 22, die Folge 2 bei ARD Plus. Und das war auch ein Wunsch von euch. Es ist nämlich der erste Auftritt von Angelina Buchstab von Daniela Bette.
Ah, prima, schön.
Ja, das waren wir wieder. Eure Linsenstraße mit Rebecca Simonei Barum
und Klaus Vincent.
Die Titelmusik komponierte und sprach Stefan Runge.
Die Titelgrafik stammt von Markus Giesing.
Und das Ganze ist, wie immer, eine
Hauptsache Laut-Produktion.
Schönen.
Wir wünschen euch ein wundervolles neues Jahr. Bis nächste Woche.
Habt ein ganz, ganz tolles neues Jahr. Bis nächste Woche.